Herzlich willkommen im Kiosk Königswinter, dem kommunalpolitischen Podcast der CDU Königswinter. Wir zeichnen auf heute am Montag, den 26. Mai, wegen Christi Himmelfahrt und langem Wochenende ein paar Tage früher als gewohnt. Und wir treffen uns heute gemeinsam zu Folge 13. Wir, das sind wieder Silke Frink und ich bin Stefan Unkelbach. Hallo liebe Silke.
Hallo lieber Stefan.
Und Silke, lass uns zuerst darüber sprechen, dass es, nachdem wir in unserer letzten Folge ein bisschen was erzählt haben von Heike Jünglings Prosecco-Tour, also von der Prosecco-Tour der CDU-Bürgermeisterkandidatin, seitdem läuft das E-Mail-Postfach über. Was ist da passiert?
Ja, absolut. Also seit Heike das Format hier im letzten Podcast nochmal vorgestellt hat und erzählt hat, wie die ersten Prosecco-Abende waren, gibt es wirklich so, ja, quasi schon einen Run darauf. Und einige Anmeldungen landen tatsächlich auch auf unserem Account, auf unserem Podcast-Account. Das ist kein Problem. Ich leite die natürlich weiter. Aber man kann sich natürlich noch einfacher bei Heike auf der Website anmelden. Ja, und ich muss sagen, das freut uns natürlich, ne, dass viele jetzt doch dieses etwas private Format in Anspruch nehmen und sagen, wir hätten sie gerne mal bei uns zu Hause und können da eben so mal dann doch die Fragen stellen, die man dann woanders vielleicht doch nicht dann so stellen würde.
Echt toll, wie das ankommt. Sag nochmal schnell Heikes Internetseite bitte, dass man da ganz schnell auch draufkommt und die findet.
Heike-Jüngling mit UE.de und oben rechts ist so ein türkisfarbener Button. Prosecco Tour steht da drauf.
Einfach draufklicken, anmelden, Termin vereinbaren und dann kommt Heike Jüngling auch bei Ihnen vorbei tatsächlich. Apropos bei Ihnen vorbei, wir haben ja auch unsere Wahlkreistour gestartet. Wir haben ja so einen Anhänger mit Equipment, mit Biertischgarnituren, mit einem Grill und ganz schön gebrandet. Und da reisen wir von Ortsteil zu Ortsteil im Wahlkampf jetzt vor der Kommunalwahl und da sind die ersten Termine durch und du bist da fast immer mit dabei. Ne? Berichte mal ein bisschen.
Ja, das ist unsere Wahlkreistour mit diesem wunderbaren Anhänger und den können Sie auch sehr gut erkennen im Straßenbild. Da steht nämlich auf der einen Seite drauf CDU unterwegs und auf der gegenüberliegenden Seite Jüngling ob Jück. Also das sind dann die jeweiligen Kandidaten aus den Wahlkreisen, die einladen, mit dem Hänger sich postieren und dann eben, wie du gerade beschrieben hast, auch ein bisschen was fürs leibliche Wohl dabei haben und auch immer Themen im Gepäck haben. Und dann auch mit den Bürgern ins Gespräch kommen wollen. Und weitestgehend ist auch Heike Jüngling dabei, die versucht das halt immer möglich zu machen, sofern es geht. Wir hatten jetzt zwei Termine schon.
Mit unterschiedlichem Wetter, muss man
ja
dazu sagen.
Ja, das muss man dazu sagen. Das hätte ich jetzt, also das, Andreas Sauer und Alicia Klein. Andreas Sauer ist ja Wahlkreis Uttweiler, Eisbach, Pleiserhohn und seine Vertreterin Alicia Klein. Die waren an der Kapelle in Pleiserhohn und hatten wirklich super Pech. Und da habe ich aber wirklich den Andreas total bewundert, weil der wollte ja auch grillen und dann ging das wirklich so gar nicht. Und hat er gesagt, naja, dann gibt's halt keine Würstchen, dann gibt's halt Leberkäsebrötchen. Dann hat er total umgeswitcht, hat die Würstchen eingefroren und die haben es eben trotzdem gemacht. Sie haben sich überhaupt nicht abhalten lassen. Es waren jetzt nicht so viele Leute
ja,
da.
Ja, aber es sind trotzdem Menschen gekommen.
Das muss man natürlich sagen, genau. Weil die Kapelle ist ja jetzt auch nicht etwas, wo man jetzt mal einfach so dran vorbeikommt. Aber es war eine total super Stimmung und die haben dann eben Kölsch in der Kapelle getrunken und tolle Gespräche geführt.
Okay.
Frank Klein und Anna Albers.
Da war das Wetter besser.
Die hatten mehr Glück, hatten also wunderbares Wetter. Die haben vergangenen Freitag auf dem Dorfplatz in Berghausen ihre erste Station gemacht. Sie kommen nochmal, da treffen sie sich dann an der barrierefreien Bushalte. Aber das war wie so ein Homerun. Ne? Wir wissen ja, der Frank Klein ist ja super bekannt da in Berghausen, die Anna Albers mittlerweile auch. Und da kommen natürlich alle Leute, die sowieso gerne mit denen zusammen sind. Und noch ein paar andere. Und das war eine lockere, ja, das war wie so ein kleines Dorffest schon.
Nette Gesprächsrunde.
Absolut.
Bei Würstchen und einem Bierchen oder alkoholfreien Getränken und das werden
man kriegt da alles.
Bis zur Kommunalwahl am 14. September werden wir das intensivieren und werden überall mal vorbeischauen tatsächlich.
Ja, auch diese Termine sind auf der Website von Heike Jüngling unter Aktuelles, können Sie sehen, wo der Hänger demnächst Halt macht.
Ja. Und Aktuelles gibt's auch zu berichten zum Thema Wahlkampf von der FDP. tatsächlich ja, in
Stefan, Königshunter. Da warst du, glaube ich, auch im Gespräch.
Ja, genau, genau. Erzähl also mal. Das ist hat uns sehr, sehr gefreut. Die FDP hat sich also entschieden jetzt oder verkündet, Heike Jüngling offiziell zu unterstützen als Bürgermeisterkandidatin für Königswinter. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass sie das begründet haben mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit ihrem Programm. Also das ist keine Bewerbung, die rein auf Sympathie für Heike Jüngling oder vielleicht Antipathie für den Amtsinhaber Lutz Wagner basiert, sondern wirklich sich programmlich mit beiden beschäftigt hat und sich dann für Heike Jüngling entschieden haben, sehr eindeutig. Und da werden ein paar Beispiele genannt, dass zum Beispiel der Einsatz von Heike Jüngling für wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen, ein modernes Leerstandsmanagement und die Stärkung der Ortszentren ganz gut angekommen ist. Der Plan zur Modernisierung der Verwaltung, die sich stärker als Dienstleister für die Bürger verstehen sollte. Eine moderne Verwaltung hat ja Heike Jüngling als eines ihrer 5 Herzensthemen ausgegeben. Das ist gut angekommen, dass sie ein Paket aus Digitalisierung und bürgerorientierter Organisation schnüren möchte, die Internetpräsenz der Stadt mit Online-Diensten neu aufsetzen möchte.
Das
modernes Leerstandsmanagement, ja, die Stärkung der Ortszentren von der Altstadt bis nach Oberpleis. Genau, das sind so ein paar Beispiele, die die FDP eben angegeben gesagt, das sind alles Dinge, damit können wir uns identifizieren, die möchten wir auch und deswegen unterstützen wir Heike Jüngling als Bürgermeisterkandidatin für Königswinter.
Sie haben es auch schon auf Ihrer Website selber, auf Ihrer FDP Königswinterer Website eingestellt, mit einem sehr schönen Bild von Heike und ja, da freuen wir uns natürlich, dass wir da so ein bisschen nochmal Rückenwind bekommen.
Richtig. Und seitdem wir das letzte Mal hier zusammengesessen haben, gab es eine Stadtratssitzung. Mhm. Wir waren beide Silke,
war jetzt unspektakulär. Also wir haben ja die Beschlüsse bestätigt, die wir hier ja von den Ausschüssen, die wir hier ja auch schon so besprochen haben. Da gibt es dann so, Stichwort, da wurde das Klimaschutzvorreiterkonzept vorgestellt und abgestimmt. Dann ging es nochmal um Sea Life, aber es war wirklich unspektakulär, war jetzt nichts Großes.
Das stimmt.
Aber eine Sache, da hast du dich total geärgert.
Ja, das stimmt. Stefan, das stimmt.
Erzähl.
Ja, muss ich kurz ein bisschen ausholen. Wir hatten in der Ratssitzung im Januar bereits, hatten wir dem Bürgermeister ein paar Fragen gestellt zum Thema Organisation seines Ratsbüros. Anlass war, dass schon seit längerer Zeit E-Mails im Ratsbüro verschwinden, nicht beantwortet werden. Also die ganze Organisation scheint uns da etwas, ich sag mal vorsichtig, durchwachsen.
Es ist so ein bisschen ein Bermuda-Dreieck.
Durchschnittlich organisiert zu sein. Ja, also das ist uns aufgefallen. Und dann gab es ganz konkret eine Mitarbeiterin, die erkrankt ist ein paar Wochen. Mhm. Und dann war der Bürgermeister mit seinem Büro nicht mehr in der Lage, die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder zu bezahlen. Da geht es nicht darum, dass wir Ratsmitglieder sagen, boah, wir haben keine Kohle bekommen, jetzt müssen wir mal Protest einlegen. Aber das ist so eine der Dinge, die einfach gemacht werden müssen. Das ist eine elementare Aufgabe der Stadt, da gibt es eine rechtliche Verpflichtung.
Jetzt geht es ans Fundament, jetzt funktioniert es eigentlich nicht mehr dort.
Und wenn das dann nicht mehr möglich ist, also wenn du da diese grundlegenden Dinge nicht mehr gewährleisten kannst, dann stimmt irgendwas nicht in deiner Struktur, in deiner Organisation. Da haben wir ein paar Fragen zugestellt und gesagt, wie ist das denn organisiert, wie kommt das? Und mitten in dieser Fragerunde hat die Koalition, in dem Falle Jürgen Kusserow von der SPD, beantragt, das zu beenden. Ende der Fragestunde. Das gibt's rechtlich überhaupt nicht. Also in einer Fragestunde gibt's gar keine Debatte. Da dürfen gar keine Anträge gestellt werden. Ist einfach jeder, der möchte, darf so und so viele Nachfragen stellen. Und mittendrin wurde das unterbrochen. Der Bürgermeister hat darüber abstimmen lassen. Alles völlig glasklar, nicht rechtskonform. Wir haben das dann bei der Kommunalaufsicht bemängelt. Und es hat tatsächlich bis jetzt zur Ratssitzung am Montag gedauert, weil der Bürgermeister über Monate die Stellungnahme nicht abgegeben hat. Also da wird dann aufgefordert, sagen die
CDU
hat sich beschwert.
Erzähl mal, also die Kommunalaufsicht meldet sich dann im Bürgermeister.
Meldet sich beim Bürgermeister, sagt die CDU hat hier eine Eingabe gemacht und sagt, da stimmt was nicht, können Sie uns bitte mal Ihre Sicht der Dinge darstellen. So, und dann würde man ja erwarten, dass das innerhalb von einer Woche passiert oder zwei. Mhm. Weit gefehlt, 2-3 Monate hat es gedauert, bis der Bürgermeister überhaupt reagiert hat, musste erinnert werden, also nochmal aufgefordert werden. Ich habe da mehrfach nachgehört, sagt, wo ist der Stand der Dinge? Ja, wir haben noch nichts gehört. Also hat alles ewig gedauert, dann hat der Bürgermeister irgendwann sich dann eingelassen und dann hat die Kommunalaufsicht entschieden, das war am Mittwoch vor der Ratssitzung, also Mittwoch kam der Brief an bei uns per Mail, zwar bei uns und beim Bürgermeister, 5 Tage vor der Ratssitzung, also das war natürlich alles nicht in Ordnung und entbehrt jeder rechtlichen Grundlage. Ich hier das Ende mal kurz vorlesen. Damit entbehren die in der Ratssitzung im Januar gestellten oder der gestellte Antrag auf Ende der Diskussion und der hierzu erfolgte Beschluss einer rechtlichen Grundlage. Der Bürgermeister hat der Kommunalaufsicht erklärt, der CDU-Fraktion solle in der kommenden Ratssitzung die Möglichkeit eingeräumt werden, die noch ausstehenden Zusatzfragen zu den eingereichten Fragen zu formulieren. Damit soll dem Begehren der CDU nachträglich nachgekommen werden.
Das also, wäre ja jetzt am Montag,
das wäre
am
Montag gewesen.
Stadtratssitzung am Montag gewesen.
Und dann
gewesen.
Haben wir zwischen Mittwoch und Montag nichts gehört vom Bürgermeister. Dann gab es den Tagesordnungspunkt Tagesordnung, Anerkennung der Tagesordnung. Habe ich mich gemeldet, gesagt, Herr Bürgermeister, ich bin völlig überrascht, weil am Mittwoch kam ein Schreiben in der nächsten Ratssitzung, darf ich meine Fragen stellen? Ich habe die hier, warum darf ich die jetzt nicht stellen? Ja, 5 Tage waren zu kurz. Zu kurz für was? Für eine Tischvorlage oder um jetzt hier in der Sitzung zu sagen, wir müssen übrigens die Tagesordnung erweitern, die CDU darf gleich Fragen
was
stellen.
Was immer einfach möglich ist.
Das ist jederzeit möglich, es dauert eine Minute. So, was genau war zu kurz? Ich sage, und vor allem, das war am Mittwoch, wieso haben sie nicht mal zum Hörer gegriffen, mich angerufen, gesagt, bis Montag ist zu knapp, wir verschieben das noch einmal. Und dann sagt er so, ja, ich wollte dir das am Donnerstag sagen im HPFA, da war ich aber leider krank. Das ist auch so ein Thema, der Bürgermeister ist sehr häufig krank oder zumindest angeschlagen, fehlt oft bei Sitzungen, kann die nicht leiten und so. Also da ist auch... Ich will ja nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist alles irgendwie schwierig für uns zu greifen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenigstens mal Bescheid sagen jetzt können. Ja, Donnerstag war ich krank und dann habe ich es irgendwie vergessen. So, bin ich nicht mehr dazu gekommen. Und habe gesagt, das ist alles unglaublich, ist sowieso schon so peinlich, der ganze Vorgang. Und jetzt haben sie es nicht für nötig befunden, innerhalb von 5 Tagen sich mal zu melden. Jetzt dürfen wir unsere Fragen immer noch nicht stellen, dann schieben wir es aufs nächste Mal. Dann ist der Bürgermeister im Zweifel wieder krank, ja, und schon sind wir nach der Kommunalwahl.
Aber das Ganze verfolgt ihn ja jetzt viel, viel mehr, als es getan hätte, wenn er sich richtig und
das hätte im Januar längst abgehakt sein können. Ja, wenn er sich einfach richtig verhalten hätte und wenn er gewusst hätte, was er darf und was er nicht darf, wenn er nicht da blind der Koalition gefolgt wäre, die auch anscheinend keine Ahnung hat, was man darf. Und so einen Antrag darfst du überhaupt nicht stellen. Ich habe das auch gesagt. So, ich bin mir sehr sicher, dass das nicht rechtlich in Ordnung ist. Also das ist alles peinlich und zeigt aber alles, wie dieses gesamte Büro des Bürgermeisters organisiert ist. Und da der Fisch ja bekanntlich vom Kopf stinkt, ich brauche da nicht viel sagen, wir als CDU-Fraktion sind nicht besonders glücklich darüber, wie der Bürgermeister seine Verwaltung und insbesondere sein Ratsbüro im Griff hat. Darüber habe ich mich sehr geärgert bei der Ratssitzung.
Aber bottomline, die Anfrage wird wieder aufgenommen, ne?
Und ja,
bekommst
du
noch eine Antwort, warum das so war?
Im Juli ist die nächste Ratssitzung.
Aufwandsentschädigung, warum das da alles
Antworten
nicht funktioniert hat.
Sind da immer
und
sehr
wie
dünn.
Ist das, wenn eine Mitarbeiterin mal krank ist und liegt dann hier alles brach?
Die Antworten sind sehr dünn, waren beim letzten Mal auch sehr dünn, aber wir fragen es trotzdem kritisch nach. Ja, wir erwarten jetzt keine große Sensation. Und im Juli dürfen wir die Fragen dann stellen. Wie gesagt, vielleicht vergisst es auch der Bürgermeister wieder oder ist nicht da.
Nein, du bleibst ja dran.
Wir
das
bleiben
geht
da
jetzt auf keinen Fall unter.
Auf jeden Fall dran, ja. Gut, Silke. Ja, dann würde ich sagen, du wechselst jetzt mal den Platz für dich selber, weil jetzt kommen wir zum Interview mit dir, weil du bist ja auch Ratskandidat. Das heißt, du stehst jetzt kurz auf und setzt dich wieder hin und dann geht's los.
Ja, ich bin auch Kandidatin, wechsle jetzt die Rolle. Ich bin sehr gespannt.
Und da ist sie, jetzt nicht mehr Gastgeberin, Host unseres Podcastes, sondern jetzt Kandidatin für den Wahlkreis 80, Heisterbacher Rott, Silke Frick. Herzlich willkommen.
Ja, ich sag nochmal Hallo. Ich bin sogar pünktlich gekommen. Ich musste ja nur einmal um den Tisch laufen und sehe jetzt, wie die Welt aus deiner Sicht aussieht.
So ist das. Und da wir beide ja auch Kandidaten sind, werden wir uns im Laufe dieses Podcasts vor der Kommunalwahl gegenseitig interviewen. Heute bist also du dran. Ich freue mich schon auf das Interview, was du dann mit mir führst. Also, der Wahlkreis 80 heißt der Bacher Rott. Silke Frink ist unsere Kandidatin. Ihr persönlicher Vertreter ist Wolfgang Thiebes. Das ist der Wolfgang Thiebes, der aktuell diesen Wahlkreis im Stadtrat vertritt. Aber bevor wir zu deinem Wahlkreis kommen, lass uns kurz über dich persönlich sprechen, ein bisschen, Silke. Wann bist du geboren? Wie sind so die ersten Jahre deines Lebens verlaufen? Wie bist du nach Königswinter gekommen? Erzähl einfach ein bisschen von dir.
Oh ja, also ich bin Jahrgang 63. Das heißt, ich werde dieses Jahr 62 Jahre alt. Und ich bin ein Bundeswehrkind und Deshalb bin ich sehr, sehr viel umgezogen in meiner Kindheit. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen können, schon immer in Königswinter gewesen und habe hier die ganze Verwandtschaft und alle sind hier. Ja. Nein, es ist genau anders. Ich bin jetzt seit 83 hier im Rheinland. Erst in St. Augustin, dann über Uttweiler hier nach Oberpleis. Dann
mit 20, also doch recht, mit der 20, recht genau, früh den Weg ins Rheinland
also
gefunden.
Ich wohne hier so lange, wie ich noch nie irgendwo gewohnt habe, weil tatsächlich als Kind, als Bundeswehrkind, da heißt es ja immer, dann kriegt ja der Papa eine Verwendung, eine neue Verwendung. Und dann geht das quer durch alle Bundesländer. Und das ist, wenn du Kind bist und dann in die Schule gehst, nicht besonders lustig, weil du dann echt merkst, wie unterschiedlich die Bildungssysteme in den einzelnen Bundesländern sind. Darunter haben mein Bruder und ich dann schon auch gelitten. Ja, und irgendwann haben wir halt gesagt, das geht jetzt nicht so Mitte der Schulzeit, also wir müssen jetzt mal irgendwo bleiben. Sind dann in der Nähe von Hannover gewesen, Neustadt am Rübenberge, Richtung Stein oder Meer, vielleicht kennt das der ein oder andere, auch eine sehr schöne Gegend und eben großer Fliegerhorst. Und da habe ich dann Abitur gemacht.
Und dann bist du ins Rheinland gekommen, bist verheiratet, hast erst, zwei Kinder, ja?
Also erst nach dem Abitur nach Münster zum Studium. Und was ich aber abgebrochen habe, ich war Lehramterin und Bio und Chemie. Und das war so eine Zeit, wo es wirklich komplett chancenlos war, Lehrer zu werden. Und man hat dann gesagt, willst du dieses Studium echt machen für etwas, wo du dann mit großer Wahrscheinlichkeit nicht unterkommen wirst. Und da habe ich meinen Mann kennengelernt, in Münster, im Studentenwohnheim.
Verheiratet, zwei Kinder und die Kinder sind mittlerweile aber
die sind jetzt auch schon über 30. Haus. Ja, beide außer Haus. Also unser Sohn ist, den haben wir nach Berlin verloren sozusagen. Also im positiven Sinne, der ist da wirklich angekommen und beheimatet und sehr, sehr gerne in Berlin. Und unsere Tochter ist in Köln.
Und du bist mittlerweile in Königswinter auch so fest verwurzelt, dass du dich auch ehrenamtlich in vielen Bereichen engagierst. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, da habe ich jetzt Zeit zu. Also immer zwei erwachsene Kinder später geht das dann besser. Und ich bin engagiert in der DLRG. Ich bin da aktives Mitglied, habe einen Lehrschein gemacht. Das heißt, ich bin befähigt, Schwimmkurse und Rettungsschwimmkurse zu geben. Aktuell betreue ich einen Juniorretterkurs und das mache ich mit einem jungen Mann zusammen. Und da haben wir so 9 Kinder. Und da geht es dann halt drum, ja, die können schon schwimmen, aber die sind halt zu jung, um diese Rettungsschwimmkurse zu machen und wir bringen denen so Schwimmtechniken bei. Mhm. Das ist auch so sehr interessant nochmal mit dieser Klientel. Ist so ein bisschen wie deine, ne? Wie deine Tochter, die sind so 10, 11.
Lara ist 8, ja. Ach, die kommt da noch hin.
Ja, aber die kommt da noch hin. Die
Bronze
kommt
hat sie auch schon, ja.
Ja, ja. Genau, das ist dann die DLRG. Daher kenne ich auch den Ralf Dehmer sehr gut. Hab ja dann gesagt, der hat mir ja das Kraulen nochmal so richtig beigebracht. Ja. Ralf Dehmer, unser Kandidat aus der Altstadt.
Hatten wir letzte Woche hier in diesem Podcast zu Gast, genau. Und im Hospizdienst bist du auch?
Und im Hospizdienst bin ich auch. Also das habe ich dann, das ist ja so ein Thema, da beschäftigt man sich ja nicht mit, wenn man jünger ist, sondern da hat man ja dann selber so ein bisschen so ein höheres Alter. Also ich war dann so knapp 50 und habe gedacht, wie geht das eigentlich? Älter werden bzw. sterben in Deutschland? Was macht eigentlich ein Hospizdienst? Und was ist das für eine Kultur dahinter? Und die Hospizbewegung insgesamt, die setzt sich ja dafür ein, dass eben Menschen, ich nenne es jetzt mal so, sterben dürfen, dass man nicht mehr die wirklich hochbetagten Leute mit Blaulicht ins Krankenhaus bringt, nochmal durch die ganze Apparatur laufen lässt und dann sterben sie halt 2-3 Tage später. Das ist so etwas, wo der Hospizdienst und auch stationäre Hospize da sind, eben das Ende des Lebens dem doch ins Auge zu schauen und das zu akzeptieren. Das ist ja besonders auch für Angehörige oft nicht zu akzeptieren, dann plötzlich. Und das muss ich sagen, das ist eine sehr tiefgreifende Beschäftigung und hat auch meinen Blick auf insgesamt die Situation älterer Menschen sehr verändert.
Gehen wir nochmal zurück zu deinem beruflichen Werdegang, den ich sehr interessant und sehr spannend finde, weil er nicht ganz straight verlaufen ist und schon mal
das
in der anderen
so
Richtung hier ein bisschen. Aber interessante Sachen machst du. Du hast eben gesagt, das mit dem Lehramt, das war damals keine Zukunft. Wie ist es danach für dich weitergegangen?
Ja, ich habe dann coole Leute kennengelernt aus dem Friseurhandwerk. Und das war dann eine hochemotionale Entscheidung, dass ich dann gesagt habe, ach, jetzt mit dem Studium und das ist wirklich eine Sackgasse. Ich mache jetzt mal eine Lehre. Ich werde jetzt mal Friseur und dann gucken wir mal, was daraus wird. Also ich bin das wirklich aus heutiger Sicht, würde ich sagen, etwas naiv angegangen. Habe mir auch überhaupt keine Gedanken gemacht, dass das ja wirklich der am schlechtesten bezahlte Beruf ist, den man so in der Republik hier ergreifen kann. Und bin dann Friseur geworden in einem sehr, sehr coolen Laden und habe dann auch schnell geschminkt. Also das ist ja nicht das Übliche, dass man als Friseur-Azubi auch sich viel dieser Visagistik zuwendet. Aber ja, ich habe das gemacht und habe eben gesehen, dass beides super zusammenpasst und bin dann nach der Gesellenprüfung, habe ich relativ schnell die Meisterprüfung gemacht. Habe das also vorgezogen und war dann nach einem Jahr auch schon Meisterin, Friseurmeisterin.
Und dann ging es wie weiter für dich?
Dann habe ich tatsächlich das erste Kind bekommen und mit Kind wollte ich nicht arbeiten gehen, sondern ich wollte schon im Beruf bleiben, aber ich wollte jetzt nicht Vollzeit arbeiten gehen. Und das ist auch tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht sehr tradiert, aber das ist auch mein Verständnis. Ich wollte schon auch viel zu Hause bleiben. Und da habe ich mich dann gekümmert um eine freiberufliche Tätigkeit und da kam mir sehr zugute, dass Bonn noch Hauptstadt war und in Bonn die Hauptstadtstudios von ARD und ZDF waren. Und da konnte ich mich gut einfädeln und habe dann da 10 Jahre lang geschminkt. WDR, Deutsche Welle TV, ZDF, Studio Bonn. Also eine sehr spannende Zeit.
Ja.
Und daher kenne ich auch Friedrich Merz, den, der junge Friedrich.
Als er noch leichter war zu schminken. Wie ist das weitergegangen für dich? Also bis heute sozusagen dann? Es gab ja dann einen Regierungsumzug.
Genau, daran haben wir alle erstmal nicht geglaubt, weil das ist ja immer so, dass du denkst, wie soll das gehen? Das können die in Berlin gar nicht, das können nur wir. Und dann wurde aber doch deutlich, sage ich, die ziehen tatsächlich um und das war ja wirklich über Nacht, haben die dann da die Lichter abgestellt und waren dann Ende 99, waren die im Herbst auf einmal komplett verschwunden. Und ich hatte mich schon ein paar Jahre vorher darauf vorbereitet und habe dann Kurse etabliert über die ARD ZDF Medienakademie und zwar zum Thema gut aussehen vor der Kamera, weil es immer darum ging, also Redakteure saßen auf dem Stuhl und haben gesagt, sehe ich denn gut aus? Und am Anfang habe ich gedacht, das ist so Koketterie, bis ich dann gemerkt habe, die wussten es tatsächlich nicht. Also die kannten ihre Kamerawirkung nicht. Und dann habe ich mich mit der ARD ZDF Medienakademie in Verbindung gesetzt, bin da auf eine Journalistin gestoßen, die dort gearbeitet hat, hat gesagt, hey, das ist ein super Thema, die hat selber moderiert und da sagte, da machen wir was draus und dann haben wir die sogenannten Lippenstiftseminare ins Leben gerufen und haben dann uns mal um die Optik gekümmert. Und das war sehr erfolgreich. Und das habe ich dann später ausgebaut zu den sogenannten Image-Dramaturgien. Das ist jetzt wirklich ein absolutes Kunstwort. Das habe ich mir aber ausgedacht, weil sie sonst immer gesagt haben, da kommt die Stilberaterin. Und Stilberaterin ist das, was Redaktionen nicht so ernst nehmen. Und da habe ich gedacht, da muss jetzt ganz, ganz cooles Wort her. Und dann nenne ich das Image-Dramaturgien, weil ein Image ja nie fest ist, sondern es ist ja immer eine Dynamik und die Frage, immer etwas, was sich weiterentwickelt. Deswegen passt es auch wirklich tatsächlich gut. Genau.
Und mit dieser Expertise bist du dann tatsächlich mittlerweile auch zur Stilberaterin hier der CDU geworden, bin ich hier im Wahlkampf. Ja, okay. Und wir sehen alle besser aus als vorher. Das muss man so sagen.
Also ja,
wir
hatten ja am Wochenende jetzt wieder unser Kandidatenshooting und da freue ich mich natürlich, dass ich da meine Sachen so einbringen kann, ne? Die ich ja hier im Podcast oft nicht einbringen kann, weil man uns ja nicht sieht. Ja. Aber da kann ich dann das, was ich gelernt habe und viel Erfahrung habe, dann einbringen für die Fotos.
Das können Sie dann selber beurteilen, wenn ab ungefähr 6 Wochen vor der Kommunalwahl die Plakate dann hängen in allen Straßen. Dann können Sie selber beurteilen,
wie fresh die aussehen.
Ob die Styling-Tipps von Silke Frink da gewirkt haben oder nicht. Ich bin mit meinem Foto jedenfalls sehr zufrieden, muss ich sagen. Dann kommen wir mal zu dem zum Politischen. Wie bist du denn in die Politik gekommen? Und du hast ja nicht von Anfang an bei der CDU gestartet. Erzähl mal, wie ist so dein politischer Werdegang?
Ja, als ich in der Oberstufe war, da war es dann eben so, da fiel der saure Regen vom Himmel und da waren wir dann schlagartig alle grün und wir hatten ja schon auch diese AKW-Nein-Danke-Aufkleber auf unseren Parkas und so bin ich schon grün sozialisiert und habe eben auch gesehen, dass es total wichtig ist, dass sie Teil des Bundestages werden und war immer eine sehr treue Wählerin. Und später dann auch da wieder, 2 erwachsene Kinder später, gab es dann erst die Zeit, dass man sagt, ich engagiere mich jetzt kommunalpolitisch. Mhm. Und habe dann als SKB bei den Grünen angefangen und bin dann 2020 mit denen ja in den Rat eingezogen, mit der Koalition SPD, KÖWIS und Grüne.
Und hast eben, wie du sagst, mit den Grünen zusammen eine Koalition gemacht aus SPD, KÖWIS und Grünen, also in der Verantwortung zum
direkt
ersten Mal.
In der Verantwortung. Direkt
und
in der Umsetzung.
Was ist da, ja, was ist da, was hat da nicht geklappt, das sich dann bewogen hat, dich politisch zu verändern?
Also wenn man dann in den Mühen der Ebene angekommen ist und sagt, jetzt geht es nicht mehr darum zu sagen, wie schön grün das alles sein müsste und was man dann alles für tolle Ideen vielleicht hat oder Konzepte, sondern dass man in der Verantwortung ist und sagt, so, jetzt geht es auch um Entscheidung, jetzt geht es um Verantwortung, jetzt geht es um Umsetzung. Da war ich dann schon manchmal sehr schnell verwundert die Augen gerieben, wie gering die Ansprüche in der Umsetzungsebene dann tatsächlich sind. Damit bin ich dann nicht zurechtgekommen.
Was,
und sag mal locker, diesen Klimaschutz, den mache ich mit der CDU mit Links und 40 Fieber.
Was wir immer zu hören bekommen von der jetzigen Koalition ist, dass die CDU in den Jahren bis 2020 nichts gemacht hätte. So, das alles Schlechte hat immer die, war immer die CDU schuld, alles Gute hat die Verwaltung gemacht. Das ist so, das zieht sich so ein bisschen durch. Und dann seit 2020 sollte alles besser werden, also alles anders neuer Stil, neuer Plan.
Wirklich da reingestartet. Also wir haben wirklich gesagt, wir machen das jetzt anders, wir machen das vor allem viel, viel besser.
Und dann hast du dir das 3 Jahre angeguckt und musst bilanzieren, das ist nicht ganz so einfach.
Genau.
Alles besser, alles anders zu machen.
Und plötzlich im Tagesgeschäft ist es dann so, ach ja, nee, und dann, ach nee, geht nicht. Und ja, doch nicht.
Schieben wir erst nochmal.
Das schieben wir nochmal.
Ist gerade zu schwierig, passt gerade nicht.
Also bleiben wir mal bei dem, was die Kommune am ehesten beeinflussen kann. Das ist nämlich das Planungs- und Baurecht. Und wenn ich dann sehe, wie da umgegangen wurde und was man da als Grün dann so versteht. Es geht ja nicht nur darum, dass die Häuser, die neuen Häuser energetisch toll sind. Das sind alle neuen Häuser. Niemand baut heute in einem Standard, wo man sagt, mein Gott, wie kann man nur? Sondern die sind alle toll. Es geht ja darum, da eine Stadtentwicklung hinzubekommen und drauf zu schauen, und jetzt kommt nochmal der Hospizdienst ins Spiel, drauf zu schauen, dass wir nicht mehr das Zuzugsgebiet sind, was wir mal waren, und dass es eben sehr viele Häuser bereits gibt und dass es nicht das sein kann, dass man ständig große Doppelhaushälften auf kleinen Grundstücken baut und eigentlich nicht guckt, wo ältere Königswinterer vielleicht mal eine schöne Wohnung herkriegen, wenn die sich kleiner setzen wollen. Mhm. Das war so ein wirklich so ein Punkt, wo ich sage, müssen wir
Beispiel.
Das so ein Beispiel im Grunde. Ne?
Und du warst für die Grünen stellvertretende Bürgermeisterin im Stadtrat und diesen sehr schönen Job, den du sehr geliebt hast, hast du aufgegeben dafür. Das zeigt mal nur, dass du also auch bereit warst, da wirklich Dinge, die dir wichtig waren, aufzugeben für, und bist der CDU-Fraktion beigetreten. Warum der CDU?
Ja, der CDU, weil wenn es einer machen kann, dann die CDU. Ich habe ja viele Gespräche geführt, auch mit dir, mit Anna Albers, mit Christian Steiner. Wir haben ja einige Gespräche geführt. Ich habe mir das ja schon angeguckt und ich habe ja auch gesehen, eure Beiträge in den Ausschüssen und in dem Stadtrat. Und ich habe gedacht, also das ist alles gar nicht so doof. Und ich habe auch gesehen, dass es eben auch eine andere CDU ist, dass ihr euch da schon auch in der Transformation befunden habt.
Anders als vor 2020.
Anders als vor 2020. Weil Königswinter ist ja tatsächlich so, das war ja immer CDU. Das ist ja in Bad Honnef zum Beispiel anders. Die hatten ja auch schon mal eine SPD-Bürgermeisterin und so, da wechselte das schon mal. Aber in Königswinter war 8 Jahrzehnte lang nur CDU. Und das war wirklich eine Revolution zu sagen, jetzt ziehen da jetzt mal andere Leute ein und oder haben die Mehrheit und wir haben einen anderen Bürgermeister. Das war wirklich, kann schon sagen, eine historische Chance.
Ja. Die aber natürlich, also sag mal, in vielen Stellen eher mäßig genutzt worden ist. Das
von der
hast
ich jetzt froh
noch
bin,
mal, klar gesagt.
Wenn sie zu Ende geht.
Und du bist also jetzt Teil der CDU-Fraktion, das ist klar. Was machst du alles aktuell, also sowohl in der Fraktion als dann auch für die Partei und im Wahlkampf? Versuch mal ein paar Beispiele
also
zu nennen,
die,
weil du machst wahnsinnig viel.
Ich habe die Ausschüsse übernommen, die ich auch hatte. Da konnte ich bei euch dann auch gut einsteigen. Das ist eben einmal der AS3, der Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaft. Da bin ich auch Sprecherin geworden und dann bin ich auch Mitglied im ASCII, Ausschuss Soziales, Generation, Integration. Da bin ich auch Mitglied und ich bin Mitglied, da war ich vorher Vorsitzende, jetzt bin ich nur noch Mitglied in Anführungszeichen im Fachausschuss Volkshochschule.
Mhm.
Das habe ich so beibehalten.
Und für die Partei engagierst du dich auch?
Ja, jetzt mache ich sehr viel Wahlkampforganisation, habe ich mich dann angeboten dafür und auch für Heike Jüngling, dass ich sie sehr eng in ihrer Kampagne begleite und betreue. Macht viel Freude, ist zugegebenermaßen ein schon auch viel Arbeit, weil ihr seid ein großer Haufen. Das sind einfach auch viele, viele Leute. Ja, und da gibt es eben viele Absprachen, viele Termine.
Viele Menschen. Unterschiedliche Charaktere.
Aber
viele Generationen.
Wir kriegen es immer wieder hin, oder? Also dass wir sagen, wir sind schon wirklich ein starkes Team.
Ja, schon faszinierend tatsächlich. Ja. Also bei aller Diskussion, die wir auch intern schon mal haben, wie wir dann immer sehr pragmatisch Kompromisse und Lösungen finden, da bin ich auch sehr begeistert. Und wir sind, das darf ich an dieser Stelle auch mal sagen, sehr froh, dass wir dich im Team haben, Silke. Das gilt sowohl für die Fraktionen als auch für die Partei. Das kann ich auch im Namen von Christian Steiner, unserem Parteivorsitzenden, sagen. Ich bin ja Fraktionsvorsitzender. Also wir sind sozusagen die beiden Chefs dieser beiden Gremien sozusagen. Wir sind beide sehr froh, dich im Team zu haben. Du hast da wirklich neuen Wind reingebracht und viele Dinge auch revolutioniert. Und wir sind guter Dinge, dass wir mit dir gemeinsam ein gutes Ergebnis erzielen werden bei der Kommunalwahl. Und für dich persönlich geht es also dann jetzt um, ja, du möchtest weiterhin im Stadtrat bleiben und du kandidierst eben für den Wahlkreis 80, Heisterbacher Rott. Du bist selbst Oberpleiserin. Mhm. Natürlich kann man nicht immer dafür sorgen, dass auch eine Kandidatin, ein Kandidat genau in dem Wahlkreis wohnt. Manchmal wohnt er oder sie direkt nebenan, so wie in deinem Fall. Wie bist du nach Heisterbacher Rott gekommen?
Ist immer wünschenswert, aber hier ging das eben nicht. Ich bin nach Heisterbacher Rott gekommen. Der Wolfgang Thiebes, den du ja vorhin schon erwähnt hast, der jetzige Vertreter des Wahlkreises, hat mich angesprochen, hat gesagt, oh, ich überlege mich zurückzuziehen und suche da im Grunde eine Nachfolge. Jetzt habe ich gehört, du kommst hier in die CDU und könntest du dir das vorstellen? Mhm. Und Heisterbacher Rott bin ich schon eng verbunden, weil der Hospizdienst wurde in Heisterbacher Rott gegründet. Ich war, also die sind jetzt seit 2017, sind sie jetzt hier in Oberpleis im Büro, aber bis dahin waren sie immer an der Emmauskirche in Heisterbacher Rott und ich war also ganz, ganz viel in Heisterbacher Rott und wir haben auch entsprechend ja natürlich im näheren Umkreis immer sehr viele Sterbebegleitungen gehabt. Also ich kenne Heisterbacher Rott sehr, sehr gut und sehe auch die Herausforderungen, die es da gibt. Und freue mich, dass der Wolfgang mich angesprochen hat. Er ist jetzt, also offiziell ist er ja mein persönlicher Vertreter, aber in Wirklichkeit ist er haben wir ein freundschaftliches Verhältnis und er ist eine Art Mentor. Also immer, wenn ich was wissen will, dann rufe ich ihn an, weil der ist schon so lange dabei. Da sage ich, ey Wolfgang, wie war das und wie hast du das gemacht? Er stellt mich Leuten vor, bringt mich da in die Feuerwehr rein und dass ich viele Leute eben da kennenlerne und die mich kennenlernen. Das ist echt super.
Und das hat er auch zugesagt für die nächsten 5 Jahre. Ja, wenn du deinen Wahlkreis gewinnst und in den Stadtrat einziehst, dann wirst du ein Team sein mit Wolfgang Thiebes und er wird sehr viel präsent sein noch. Er wollte eben nur altersbedingt aus dieser ersten Reihe in die Reihe 1b, so wie wir das ja nennen. Und ihr wollt da als Team antreten sozusagen. Ja, das ist das ist eine wirklich schöne Geschichte, wie sich sowas dann auch findet sozusagen. Man muss nicht immer von oben und von außen irgendwelche Wahlkreise zuordnen. Sowas findet sich dann schon mal über so freundschaftliche Verhältnisse, über Beziehungen, die über Jahre entstanden sind, auch zu einem Ortsteil. Und du kennst dich gut aus in Heisterbacher Rott. Es ist wunderschön, wunderschön da, aber es gibt so auch so 2, 3 Dinge, da müsste man sich drum kümmern.
Zwei aktive Kirchengemeinden, sehr viele schöne Einfamilienhäuser, also im Grunde ein Ortsteil, wo man jetzt sagt, da gibt es jetzt nicht wirklich Brennpunkte. Aber sie haben halt den Weiher am Haus Schlesien, das ist wirklich ein, ich sag mal, ein ökologischer Brennpunkt. Das ist ja ein künstliches Gewässer und der kann sich nicht von alleine regenerieren oder alleine schön bleiben, sondern der braucht viel Pflege und Unterstützung. Und da bin ich jetzt dabei, mich da zu erkundigen, habe mit vielen Leuten schon gesprochen und möchte eben eine nachhaltige Renaturierung vorantreiben. Das ist ein dickes Brett tatsächlich.
Ersten Anfragen hast du schon gestellt jetzt in den letzten Ausschüssen, um das schon mal ein bisschen anzuschieben, das Thema. Und das würdest du nach der Wahl 2020 intensivieren.
Auch ein schönes Beispiel, weil da gab es dann große Beschlüsse der Koalition, die allesamt im Grunde nicht umgesetzt wurden. Also was kam, war halt dieser solarbetriebene Sauerstoffsprudler, der aber eben sehr anfällig ist und ständig ausfällt und irgendwie hat sich dann keiner mehr drum gekümmert. Da gibt es dann immer einen Ball, den man nach oben schießt und dann kommt der sofort wieder runter und bleibt dann da liegen. Ne? Also das Schwierige oder die Herausforderung in der Politik ist ja auch die Dinge, die Bälle, die man nach oben wirft, oben zu halten und dann nachzuhalten und zu sagen, muss jetzt ein Zustand sein oder eine Situation geben, die wirklich auch nachhaltig gut ist. Und das ist hier wirklich ein gutes Beispiel, dass das überhaupt nicht gelungen ist.
Das ist ein Thema, für das du dich jetzt bereits einsetzt und dann eben nach der Wahl noch weiter einsetzen wirst. Und du hoffst auch dadurch, abgesehen davon, dass das einfach ein wunderschönes Stück Natur ist, wo der Königswinterer an sich, der Heisterbacher Rotter, gerne seine Freizeit verbringt, hoffst du dir da auch auf positive Wirkungen für andere Bereiche?
dass das so ein bisschen das so nach sich zieht, dass eben auch der Leerstand, der eben auch in Hassabacher Rott nicht Halt macht, dass der sich so, dass sich das wieder beleben könnte. Ne? Es gibt ja diese traditionelle Bäckerei Else, die hat jetzt aufgegeben, schon vor anderthalb, zwei Jahren, glaube ich, ist das jetzt auch schon wieder her. Und da gibt es einfach keine Nachfolge für. Ne? Das funktioniert heute nicht mehr, dass ein Einzelbäcker dann so eine kleine Bäckerei übernimmt, sondern das ist ja sehr industrialisiert, das ganze Bäckerhandwerk. Und das ist nicht ganz einfach, das wieder hinzubekommen. Aber auch da gibt es Modelle, wo man sagen kann, ja wieso, die müssen doch da nicht backen. Die können ja auch zuliefern, ne? Beispielsweise. Also gibt es auch Konzepte, dass man sagt, dass man den als Standort erhalten kann, dass man da immer noch mal seine Brötchen kriegt. Ne? Nebenan der Buchladen ist auch schon lange zu. Ne? Auch Buchladen, wissen wir alle, auch ein schwieriges Feld. Aber auch da kann man in dem Ladenlokal mal schauen, was jetzt eben zeitgemäß sein könnte. Mhm. Ja? Und ich hoffe mir das einfach, wenn der Weiher und das Umland dazu, Haus Schlesien, ja, die ja auch viel ihre Musikabende wieder machen können, das ist ja schon ein Treffpunkt. Und wenn das eine höhere Aufenthaltsqualität bekommt und eine Klimaoase ist, na, dann denke ich, kann das sehr, sehr gut werden.
Und du bist in deinem Wahlkreis natürlich auch präsent, viel unterwegs. Und da gibt es einen Termin, den man sich besonders merken sollte. Erzähl mal.
Das ist Samstag, der 28. Juni, 14 Uhr. Da bauen wir uns auf mit dem Hänger und Heike Jüngling am Weiher. CDU unterwegs, Jüngling ob Jück. Am 28. Juni am Weiher.
Gibt es was zu essen und was zu trinken?
Auf jeden Fall.
Und man kann euch alles fragen, was man so auf dem Herzen hat.
Da kann man mich kennenlernen.
Meine letzte Frage ist, die wir immer allen Kandidatinnen und Kandidaten zum Abschluss stellen. Warum braucht Königswinter den politischen Wechsel? Und zwar sowohl im Stadtrat als auch im Rathaus.
Ja, also wir haben es ja jetzt in dieser Folge auch nochmal ausgeführt. Du hast es nochmal gesagt mit der Anfrage. Also es ist im Moment eben eine große Desorganisation und eine große, ja, dass einfach die Verwaltungsabläufe tatsächlich haken und nicht gut funktionieren. Das erzählen ja auch viele Bürger, das habe ich ja auch schon gehört, als ich stellvertretende Bürgermeisterin war, dass mir Bürger gesagt haben, ich habe dem Bürgermeister geschrieben, glauben Sie, ich kriege da noch eine Antwort. Dann habe ich immer gefragt, wie lange ist das denn her? Ja, so 8 Monate. Da habe ich gesagt, ich nehme das mal mit. So, und dann habe ich halt versucht, da so ein bisschen das
weiter. Im Zweifel ist die E-Mail verschwunden.
Ja, oder, also es gab echt sehr unterschiedliche Dinge, aber sie war irgendwie, wurde es halt nicht bearbeitet. Und das geht natürlich überhaupt nicht, weil Kommunalpolitik ist Umsetzung. Also hier erleben die Leute, funktioniert das. Und deswegen brauchen wir dringend im Rathaus Heike Jüngling, ne, die eben, also wer da sagt, die kann nicht führen oder versteht nichts von Verwaltungsvorgängen, also der hat es wirklich, glaube ich, dann nicht verstanden, weil das kann man ihr absolut nicht absprechen. Sie ist da 100% kompetent und weiß genau, wie das geht. Und wir brauchen natürlich die Mehrheit im Rat, weil was nutzt es uns, wenn wir niedergestimmt werden? Das ist eben das, was wir jetzt also gerade erleben, ne? Dass es sehr, sehr schwierig ist, in manchen Sachen dann doch nochmal einen Beschluss herzustellen, wo man dann oder die anderen über ihren Schatten springen und sagen, ja, dann gehen wir mal mit.
Wir
schon mal erlebt, aber oft ist es ja so, da wirst du einfach niedergestimmt.
Naja, wir können schon viele Impulse setzen, auch in der Opposition, aber tatsächlich am Ende, wenn wir uns dann nicht einig sind, sag mal, großes Thema zum Beispiel Straßenbeleuchtung nachts, dann entscheidet dann die Koalition dann doch mit ihrer Mehrheit.
Deswegen, kann nie das Ziel bleiben, sein, in der Opposition zu bleiben.
Nein,
ne?
Opposition ist immer, Mist.
Genau, ne? Wer hat das denn nochmal gesagt? Opposition ist
deutlich zu machen.
Wer war das? Müntefering? Nee, der hat was anderes gesagt. Aber Opposition ist einfach Mist.
Es stimmt in jedem Fall. Ja. Egal, wer es gesagt hat. Ich habe es gesagt.
Du hast es gesagt.
Ja, das war unsere Kandidatin, unsere CDU-Kandidatin für den Wahlkreis 80, Heisterbacher Rott. Silke Frink, die jetzt gleich wieder in ihre Rolle als Podcast-Host schlüpft, denn jetzt räume ich meinen Platz sozusagen, denn du hast einen Gast, Johnny Nattelberg, Leiter der Königswinterer Tafel, und weil ich gerade schon viel gefragt habe, übernimmst du das jetzt und ich räume meinen Platz.
Und da hat er jetzt Platz genommen, Johnny Nattelberg, der persönliche Vertreter von Burkhard Rinkens aus dem Wahlkreis 10 Königswinter-Altstadt. Aber jetzt mal ehrlich, Johnny, also wir duzen uns spätestens seitdem wir zusammen das Fotoshooting gemacht haben am Wochenende bei unserer Bürgermeisterkandidatin Heike Jüngling. Da kommt ja dann keiner raus, ohne dass man sich dann duzt, aber so gut kennen wir uns noch nicht. Aber jetzt mal ehrlich, du heißt wirklich Johnny oder das ist doch Johannes oder sowas, oder?
Darunter habe ich auch die ersten Jahre meines Lebens gelitten, weil jeder gesagt hat, wie heißt du denn wirklich? aber ich heiße wirklich Johnny. Meine Mutter hat sogar Johnny gesagt.
Ja.
Also ohne H.
Und mit Doppel-N und Y.
Mit Doppel-N und Y. Und ich komme aus Norddeutschland, aus Elisabethfehn. Das ist so in der Nähe von Ostfriesland. Lea ist da so eine etwas größere Stadt.
Und das kenne ich.
Ja, da ist der Name nicht so ungewöhnlich. Ach. Da sagt man das schon mal häufiger. Nicht so häufig, wie hier vielleicht andere Namen so genannt werden. Aber nein, ich heiße richtig Johnny.
Also ich kenne nur noch einen Johnny, und zwar die Kinder von Udo Jürgens, ne? Hießen Jenny und Johnny.
Ja, das stimmt.
Das
ja,
ist das aber stimmt. Wirklich, und als ich deinen Namen zum ersten Mal las und du dich dann auch vorgestellt hast, habe ich da natürlich sofort dran gedacht und habe gedacht, nein, das ist bestimmt ein Nickname, ein Spitzname. Ja. Aber nein, herrlich.
Ist richtig.
Ja, du kommst aus Ostfriesland. Man hört auch, dass du nicht aus dem Rheinland kommst. Mhm. Das hört man tatsächlich. Aber dass du aus Ostfriesland kommst, das hätte ich jetzt auch nicht gehört. Erzähl mal ein bisschen. Wie bist du dann am Ende nach Königswinter gekommen?
Ja, ich habe ich habe BWL studiert und habe dann irgendwann in Lohne gearbeitet und da gefiel es mir nicht mehr. Und dann habe ich die Zeitung aufgeschlagen und habe dann irgendwie über einen Unternehmensberater bin ich an das Unternehmen Leckerland gekommen. Mhm. Leckerland, das ist ein Unternehmen, was kleine Kioske beliefert, Tankstellen. Man nennt das auch so Convenience Stores. Und mit allem, was man essen, trinken, rauchen kann, kann
das ist
man
also
dort
wie bei uns hier im Kiosk. Alles, ja, wir sagen alles, immer, alles, was man zum Überleben braucht.
Alles, was man zum Überleben braucht, kriegt man an so einer Tanke. Oder
Lesen.
Ja, genau. Genau. Und das war meine Aufgabe dort. Ich war Manager, bin dann bei ganz klein angefangen, bei einer kleinen Großhandlung, die dann immer weiter miteinander fusioniert haben und heute ein 12, 13 Milliarden Unternehmen geworden ist. Und da war ich einfach so Vertriebsmanager und habe da meinen Job gemacht.
Mhm. Hat denn Leckerland, wo haben die Zentrale?
In Frechen bei Köln.
Ja, okay, dann ist das ja sozusagen von hier nicht mehr ganz so weit weg.
Genau, und ich bin ja so ein bisschen rumgereist oder rumgereicht worden. Ich habe in Worms gelebt, in Hamburg gelebt, in Berlin gelebt. Und irgendwann sind wir wieder nach Bonn gezogen, weil meine Frau irgendwann schon mal in Bonn gelebt hat und wir Bonn einfach sehr schön fanden. Mhm. Und so haben wir 14 Jahre in Bonn gelebt und jetzt leben wir seit 12 Jahren hier in Königswinter am schönen Rhein.
Also seid ihr auch Zugereiste, so wie ich
ja,
auch?
Ja, wir sind zugereist. Aber fühlen uns sehr, sehr wohl hier, vor allem hier im Siebengebirge, also ganz toll.
Ja, es ist echt wunderbar hier, ne?
Ja.
Wunderbarer Ort. Ja, und du bist relativ spät, kann man sagen, oder eben, du bist ein junges Mitglied der CDU. Und du bist vor der Aufstellungsversammlung bist du zu uns gestoßen. Da bist du dann, hast du dich bereit erklärt, die Vertreterrolle für Burkhard Rinkens zu übernehmen. Wie kam es da du
dazu? Ja, ich war eigentlich immer schon politisch sehr, sehr interessiert, weil ich auch in meinem Job einige Jahre so Lobbyarbeit gemacht habe für das Unternehmen Leckerland in Berlin. Aber als dann die ganze Problematik hier mit der AfD auftauchte und dann haben wir, meine Frau und ich, gesagt, wir müssen irgendwie Farbe bekennen, wir müssen irgendwas machen, was tun. Mhm. Wir sind dann zu den Demos gegangen und irgendwann haben wir gesagt, ja, das ist okay, aber Farbe bekennt man auch dadurch, dass man sich irgendeiner Organisation eintritt dort. Ja, und das war für uns natürlich klar, dass es dann die CDU sein muss, weil ich finde, dass die CDU da am meisten Aussagekraft hat, weil sie sich nicht so fokussiert auf einen Bereich, sondern den gesamten Bereich abdeckt. Mhm. Von der Wirtschaft über den Arbeitnehmer, über alles das, was wir eigentlich brauchen. Und deshalb sind wir beide dann in die CDU eingetreten und waren dann bei dieser Versammlung. Und dann muss man auch ein bisschen was tun und sich auch mal melden. Und das habe ich dann getan.
Also wir sind sehr froh, dass du da bist. Eine große Bereicherung.
Dankeschön.
Und du bist ja jetzt nicht mehr beruflich aktiv, aber du hast es gerade schon erwähnt, du hast ein bisschen lobbyiert, da möchte ich gerne mehr drüber wissen. Was war das genau? Was hast du gemacht?
Ja, also wenn man so Manager in so einem Unternehmen ist, dann hat man Verantwortung für Mitarbeiter, aber auch für ganz, ganz viel Umsatz. Und wenn man an diese Kioske denkt, was verkaufen die eigentlich? Die kaufen Süßwaren, Getränke, Tabakwaren, aber sie verkaufen auch Prepaid-Produkte. Prepaid-Produkte sind Produkte, die man kauft, man bezahlt vorher und kann nachher damit etwas anfangen. Nehmen wir mal das Internet. Wenn du ins Internet gehst und willst etwas kaufen, Musik runterladen, Filme dir angucken, vielleicht auch wetten, dass der 1. FC Köln gewinnt oder verliert, dann musst du dafür bezahlen. Und das geht im Internet eben nur über die Kreditkarte. Zu dem Zeitpunkt, als ich da lobbyiert habe, waren über 60% der deutschen Bevölkerung nicht im Besitz einer Kreditkarte. Mhm. Heute sind es immer noch 35-40% der deutschen Bevölkerung. Das heißt, wenn du keine Kreditkarte hast, kannst du im Internet nicht nichts teilnehmen. Machen. Und dann kaufst du dir einfach diese Prepaid-Karte. Die kannst du für 10, 20, 30, 50 Euro kannst du die aufladen und kannst dann damit im Internet bezahlen. Mhm. Aber der Gesetzgeber hat dann irgendwann gesagt, oh, das könnte dann aber vielleicht doch Geldwäsche sein und hat das Gesetz, hat ein Gesetz geschrieben. Das musste ich dann natürlich auch lernen. Was heißt überhaupt Gesetz geschrieben? Da gibt es ein Ministerium, in diesem Fall das Finanzministerium, das schreibt ein Gesetz. Mhm. Aber der muss dann durch alle Gremien durch und dann zu den Bundestagsabgeordneten und dann wird es erst entschieden. Und auf diesem Weg kann man lobbyieren. Man kann dann hingehen und kann mit den Akteuren im Finanzministerium, im Bundestag, in den Ausschüssen sprechen. Dann wird man irgendwann vorgeladen und dann darf man selber auch sagen, was man davon hält. Und das habe ich getan. Bin dann einfach nach Berlin gefahren und habe es mal gelernt. Übrigens war das ein Herr Schleyer, der mich da so ein bisschen eingeführt hat.
Hast du gedacht, Moment, den Namen kenne ich doch?
Da habe ich gedacht, da sitzt ein Herr Schleyer dir gegenüber. Den Namen hast du schon mal gehört? Ach, das war doch derjenige damals mit
Hans-Martin Schleyer, der
ja, genau.
Opfer fiel.
Das war jetzt der Sohn.
War das, glaube ich. Hm.
Genau, der auch sehr politisch agil ist und hatte sich dann irgendwann selbstständig gemacht und war dann einfach ein Berater in Berlin, weil er die ganzen Zugänge hatte zu den Abgeordneten, zu den Ministerien. Und der hat mir dann gezeigt, wie Lobbyieren geht. Und da habe ich selber erlebt, ich habe dann auch im Bundestag sprechen können, ich durfte mein Anliegen vortragen und auch mal die Situation des Kioskbesitzers darlegen, was das bedeutet, wenn man das Gesetz ändert. Und am Ende konnten wir das Gesetz, konnten uns gegenseitig einigen und eine Lösung finden, die möglich war. Und da habe ich gedacht, boah, du kannst, wenn du willst und viel tust, kannst du auch was bewirken, eine Veränderung bewirken.
Also ich kenne das mit dieser Anforderung. Ich habe über Jahre einen Flüchtling aus dem pakistanischen Teil von Kaschmir betreut. Und da war es dann immer so, da habe ich dann gesehen, was der alles nicht machen kann. Und kannte der Gott sei Dank uns und dann hat er halt über uns Dinge geregelt. Aber es hat wirklich ewig gedauert und da war der auch schon längst in der Ausbildung und längst im Job. Da konnte der immer noch ganz viel nicht machen. Ja, und da habe ich auch gedacht, das geht eigentlich nicht. Ne? Die sind dann schon auch in der Form ausgegrenzt. Ne?
Als ich 12 Jahre alt war, ich komme da vom Land und musste immer viel arbeiten, dann habe ich im Moor gearbeitet. Dann ging irgendwas nicht mit so einer Maschine, ich musste die bewegen. Und da habe ich immer auf Plattdeutsch gesagt, das geht nicht. Das heißt, das geht nicht. Und da kam dieser Vorarbeiter zu mir und sagt, Johnny, eins will ich dir sagen, geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Und das ist für mich so ein Leitspruch. Es gibt immer einen anderen Weg. Man muss immer in Alternativen denken. Auch wenn man irgendwann ein Stoppschild hat, muss man so versuchen, es zu umgehen. Mhm. Und dafür braucht man ein bisschen Kreativität.
Das Nein habe ich schon, das Ja hole ich mir jetzt.
Ja, genau.
Ja, sehr schön, wunderbar. Jetzt bist du nicht mehr im Beruf, aber du arbeitest viel, denn du bist Leiter der Königswinterer Tafel.
Ja, genau.
Wie bist du denn da hingekommen?
Also meine Frau hat da schon länger immer gearbeitet, ist da immer hingegangen, hat Waren damit ausgegeben, hat gesagt, jetzt hast du ja ein bisschen mehr Zeit, kannst du ja mal mitgehen. Und so bin ich da mitgegangen, habe mir das angeguckt und fand das also ganz, ganz toll. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich sah aber dann auch die Möglichkeit der Veränderung. Und dann kriegt man manchmal auch mit den Leitern, die dann da sind, ein bisschen kommt man in Konflikte. Aber dann löst man das und unser Träger ist die AWO. Und wir
Arbeiterwohlfahrt.
Haben die Arbeiterwohlfahrt.
Vereinsstruktur.
Eine Vereinsstruktur, ja. Und dann haben wir mit denen gesprochen und dann haben die Mitarbeiter gesagt, Mensch, Johnny, du könntest es ja machen. Und so kam ich dann dazu, diesen Job zu übernehmen und leite jetzt die Tafel in Königswinter seit 3 Jahren.
Mhm. Und was kannst du erzählen über die Tafel? Also wer kommt da hin? Also man kann sich das schon vorstellen. Das sind dann eben Menschen mit wenig Geld, die im Sinne des Gesetzes arm sind. Und wie, kannst du auch schon sagen, hat sich das vielleicht verändert? Werden das immer mehr Menschen? Was sind das für Menschen, die da kommen? Und wie funktioniert das eigentlich, die Essensverteilung?
Also es gibt eine Zeit vor dem Ukraine-Krieg und nach Beginn des Ukraine-Kriegs. Also vorher war es immer so, dass wir jede Woche, wir haben immer nur einmal in der Woche auf. Das müssen Sie sich so vorstellen, wir fahren mittwochs morgens mit zwei Fahrzeugen zu den Lebensmittelgeschäften, Rewe, zu den Bäckereien und holen dort die Ware von gestern ab oder von vorgestern, die nicht mehr verkaufbar ist. Die ganzen Brötchen und die ganzen Brote, aber auch die Lebensmittel, die Salate, die so ein bisschen angedätscht sind. Mhm. Muss man sich so vorstellen, da ist so fünf Tomaten in so einem Plastikverpackung und eine Tomate ist schlecht. Dann nehmen wir diese eine Tomate raus und verpacken das wieder neu. Und so generieren wir also eine Menge Ware und wir haben dann in der Vergangenheit immer so 100 Familien am Mittwochnachmittag bedient. Mhm. Und als dann der Ukraine-Krieg ausbrach, wurden es immer mehr. Mhm. Und irgendwann waren wir in der Kategorie, dass wir weit über 200 Mitarbeiter, also Kunden hatten, die wir bedienen mussten. Einmal Manpower-mäßig, Frauenpower in erster Linie natürlich, weil es viele Frauen machen. Fahrer sind natürlich die Männer, diese Fahrzeuge bedienen. Insgesamt sind wir heute etwa 40 Personen, die da arbeiten.
Oh, tatsächlich. 40 Ehrenamtliche.
Ja, man muss ja natürlich sagen, dass wir das natürlich nicht jeder am Mittwoch kommt, sondern dass wir auch ein bisschen rollieren, weil das sind ja alles Leute, die das ehrenamtlich machen, die das unentgeltlich machen.
Inklusive deiner Person.
Inklusive meiner Person.
Wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja,
du bist
genau
der Leiter und führst das, aber das ist alles
ehrenamtlich. Alles ehrenamtlich. Alles ehrenamtlich. Ich hatte ja bei Leckerland gut verdient und konnte jetzt auch ein bisschen was zurückgeben, dass ich ein bisschen was dafür tue und der Gemeinschaft auch ein bisschen was zurückgeben kann. Ja, und danach dieser Ukraine-Krieg, als der begann, kam immer mehr. Und dann waren es nicht mehr 100, sondern dann waren es irgendwann 220, 230 Familien. Das sind dann fast 500 Personen, die zu bedienen und denen auch einen Korb voll Ware zu geben, wo sie einigermaßen zufrieden mit nach Hause gehen. Das war schon schwer. Und das haben wir jetzt auch ein bisschen geändert, sodass die Leute, wir haben zwar jeden Mittwoch noch auf, aber die Leute können nur noch alle 14 Tage kommen, weil wir schaffen es einfach nicht mehr, alle Menschen zu befriedigen, wenn sie jede Woche kommen.
Also das heißt, der Pool an den Kunden, wie du sie nennst, die kommen, das sind immer noch so um die 500? Aber also, die können jetzt nicht mehr jeden Mittwoch kommen, sondern man teilt das dann auf und sagt, du warst jetzt diesen Mittwoch da, das heißt, du kommst in 14 Tagen wieder.
Genau,
aber so ist es. Aber das Paket, was sie mitbekommen, ist im Grunde das gleiche geblieben.
Es ist ein bisschen mehr. Sie kriegen jetzt mehr, weil wir jetzt mehr ausgeben können. Mhm. Also auch das ist immer so eine Frage, was geben wir denen? Wir geben denen natürlich das, was wir von den Supermärkten, von den Gilgen zum Beispiel. Gilgen ist ein ganz großer Lieferant für uns. Wir fahren am Mittwoch morgens als allererstes um 7 Uhr zu Gilgen nach Siegburg und holen dort alles ab, was die einzelnen Fahrer.
Was sie auch nicht mehr verkaufen dürfen.
Was sie nicht mehr verkaufen dürfen, ja, genau. Und das holen wir dort alles ab, sodass wir schon mal eine. Plus die, was wir von den Lebensmittelgeschäften an Brot und Brötchen bekommen, sodass wir als erstes schon mal, jeder kriegt ein Brot und jeder kriegt 5 bis 6 Brötchen. Also das können wir schon mal ganz sicherstellen. Und dann natürlich Salate, Obst und Gemüse und solche Sachen. Aber es gibt eben auch Situationen, wo das einfach nicht reicht. Und da kriegen wir auch Unterstützung durch Spenden. Die katholische Kirche zum Beispiel unterstützt uns sehr, sehr gut und das schon seit Jahren. Die evangelische Kirche auch, aber in erster Linie die katholische Kirche. Und das freut mich natürlich ganz, ganz besonders. Und dann können wir natürlich, was eigentlich nicht so den Sinn der Tafel, der Sinn des Tafel war eigentlich, der Ursprung war, Lebensmittel retten. Und dann kaufen wir aber von den gespendeten Geld auch Lebensmittel. Denn wir brauchen natürlich auch Spenden, weil wir haben zwei Fahrzeuge, wir haben Gebäude, wo wir 1.500 Euro
Kosten, ne? Genau, das Gebäude,
Miete bezahlen und alles.
Genau, müssen auch Miete bezahlen. Ja. Also du hattest das gerade jetzt so im Nebensatz gesagt, also die Idee ist tatsächlich Lebensmittel zu retten. Das war der Ursprungsgedanke der Tafel.
Ja, ja. Das war der Ursprungsgedanke.
Ich hatte immer gedacht, es war so ein aus den Anfang der 90ern so ein Programm, um Obdachlosen da Zugang zu Essen zu geben.
Das kam dann irgendwann hinzu.
Das kam später. Ja, dazu. Aber ursprünglich war es tatsächlich zu sagen, da haben wir schon so eine große Überproduktion und so ein strenges Lebensmittelgesetz, dass Dinge, die eigentlich wirklich gut sind, das ist ja dieses berühmte Mindesthaltbarkeitsdatum. Schwieriges Wort. Ja. Die Engländer sagen immer best before.
Ja, best before, ja.
Was ja wirklich viel besser ist, weil dann hat man nicht den Eindruck, dass es am Tag danach schlecht ist. Das ist ja bei uns immer so, dass man dachte, einen Tag später ist der Joghurt ungenießbar. Dann darfst du den eigentlich nicht mehr essen. Ja, und deswegen ist das ein bisschen, finde ich auch tatsächlich nicht nur vom Aussprechen her, sondern insgesamt ein schwieriges Wort. Und wir haben ja viel einfach, was die auch wegschmeißen müssen.
Silke, zu deiner Information, ich glaube 27% oder 28% aller Produkte, die wir im Kühlschrank haben, schmeißen wir weg.
Also ich jetzt nicht, aber ja.
Ja, du nicht, aber.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. So, ja, das ist tatsächlich so. Dass ich es jetzt nicht tue, ist eben tatsächlich so, dass man gut wohnt und dass man sich auf Rewe verlässt und schnell mal da ist und nicht mehr diese ganz großen Einkäufe am Ende macht. Ne? Ja. Aber es gibt eben auch, ja klar, Familien, die da etwas anders haushalten und klar, viel geht da weg und viele sagen auch, nee, das ist jetzt auch, nee, die Sahne ist abgelaufen, nee, das machen wir jetzt nicht mehr.
Und dabei könnte man einen Joghurt, der auch noch 4 oder 6 Wochen älter ist, immer noch genießen. Man braucht ihn nur aufmachen und riechen, dann sieht man
genau,
schon.
Der würde sich auch melden. Ne,
wenn der würde sagt, sich auch melden, ja.
Da wächst ja dann was.
Ja.
Ja, also okay, das war der ursprüngliche Gedanke. Aber es kann jetzt auch nicht jeder zur Tafel gehen, sondern wir hatten ja gesagt, das sind arme, bedürftige Menschen, die das auch nachweisen müssen. Ne? Wie machen die das?
Ja, also wir nennen sie auch Kunden auf, die nachgewiesenermaßen bedürftig sind. Mhm. Und die Bedürftigkeit richtet sich bei uns jedenfalls, es gibt andere Tafeln, wo das ein bisschen anders läuft, aber bei uns hier in Königswinter muss jeder seine Bedürftigkeit nachweisen. Also Beispiel, man ist arbeitsfähig und willig, dann geht man natürlich zum Jobcenter und beim Jobcenter kriegt man die Bescheinigung. Da muss man sich, ich sag mal, ausziehen, indem man darlegt, wie viel Geld man hat. Bei den Ukrainern ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Die haben auch vielleicht noch Vermögen, weiß man nicht so genau. Schwer nachzuweisen, aber der normale Deutsche oder auch Flüchtling muss das natürlich nachweisen. Oder man muss zum Sozialamt gehen und dort seine Bedürftigkeit nachweisen. Es gibt ja auch ältere, wir haben viele ältere Mitbürger, die also bedürftig sind. Das sind zum Beispiel die, manchmal nennt man sie aus Russland stammenden, die irgendwann
die keine Renten.
Genau, die wenig Rente kriegen. Und die kommen seit Jahren schon zu uns. Die müssen ihre Bedürftigkeit nachweisen und dann müssen sie eine sogenannte Haushaltsbescheinigung sich von der Stadtverwaltung holen. Und mit dieser Haushaltsbescheinigung kommen sie zu uns. Die ist limitiert für einen Monat, ein halbes Jahr, für ein Jahr. Und dann stellen wir jedem einen sogenannten Tafelausweis vor. Dort das wird alles eingescannt, da sind alle Daten hinterlegt. Und dann, wenn der dann kommt, zeigt er uns die Karte. Wir scannen die Karte, haben alle Daten, sagen, die Ampel sagt, okay, grün, und dann können wir die Ware geben. Und wenn da diese Haushaltsbescheinigung abgelaufen ist, muss er wieder zur Stadt, beziehungsweise zum Jobcenter und das wieder alles erneuern. Also wir geben keine Ware aus. Also wenn jetzt jemand kommt, der ist bedürftig, dann würden wir ihm vielleicht einmalig was geben. Aber danach, beim zweiten Mal, wenn wir sagen, du brauchst die Bescheinigung, sonst geht das nicht.
Also man kann damit keinen Missbrauch treiben. Die Menschen, die kommen, die sind tatsächlich bedürftig.
Ja.
Und es ist auch nicht so, dass jetzt dadurch, dass es die Tafel gibt, ein Bedarf geschaffen wird.
Nein.
Das geht im Grunde damit auch nicht, weil die Menschen sind bedürftig mit und ohne euch.
Es war auch interessant zu sehen, dass doch einige Deutsche, sage ich mal, weggeblieben sind, weil so viele Ukrainer kamen. Ich habe das auch mal hinterfragt, auch wo wir jetzt vielleicht ein bisschen in Engpässen geraten sind, haben wir gefragt, jetzt gehen wir auf 2-wöchigen Rhythmus, wie beurteilen Sie das jetzt, ist das für Sie negativ? Und da kriegten wir auch viel positive Response. Auf einmal sagten die, ja, ich muss nicht immer ganz mit dem Bus dahin fahren und ich komme jetzt nur noch alle 2 Wochen. Ich kriege mehr, aber ein ganz dritter Grund, der mich total überrascht hat, war, ich muss nicht so in der langen Schlange stehen. Also die Schlangen sind dadurch kürzer geworden. da wir nur noch 14-tägig ausgeben. Aber die Menschen fühlen sich schlecht, wenn sie in solchen langen Schlangen stehen. Und da waren auch viele Alteingesessene, als dann immer mehr Ukrainer kamen. Ich darf mal eine Zahl sagen. 50% aller Bedürftigen sind Ukrainer. Mhm. Das heißt, die Urdeutsche und Deutsche sind nur 9%. Ich weiß nicht, wie man Urdeutsch sagen, das ist ja diskriminierend, wenn man Urdeutsch sagen lässt, das will ich auch gar nicht so.
Aber die halt immer schon gelebt haben, ja, die auch ein Erwerbsleben hinter sich haben oder eben eine Vita, eine deutsche Vita so hinter sich haben. Genau, und das sind nur 9% in Königswinter. Sind nur
9%. Mhm. Die anderen sind Afghanistan sehr viele, Syrien natürlich immer noch. Aber auch aus der Türkei, was mich auch so ein bisschen gewundert hat, dass viele aus der Türkei, aus den Kurdengebieten jetzt verstärkt zu uns kommen. Mhm. Ja. Das hat mich auch gewundert. Also.
Im Grunde eine gute Nachricht mit, ich sag mal, 9% deutschen Bewohnern. Man kann wirklich immer sagen, dass Königswinter schon auch eine Gegend ist, wo viele gut situierte oder auch wohlhabende Menschen insgesamt leben. Und da ist es dann eher so, dass dann tatsächlich die älter sind, weil die dann in so eine Armutsfalle gesaust sind. Ne? Ja. Dass sie nicht so unterschätzt haben, dass das mit der Rentenzahlung dann doch nicht so dicke ist. Ne?
Ja. Klar. Und man muss das auch so sehen, wir haben in Deutschland ein super soziales Netz, finde ich. Und dieses soziale Netz fängt auch jeden auf. Es muss eigentlich in Deutschland, der Deutsche ist, niemand hungern. Mhm. Und wenn er Flüchtling ist, kriegt er natürlich auch sein Auskommen. Man sieht nur manche Menschen, die bettelnd irgendwo sind. Das sind entweder Leute, die illegal eingereist sind.
Die sich gar nicht trauen, zu so einem Amt zu gehen, gar nicht gehen können, genau, weil sie überhaupt gar keine...
Und was wir denen geben, ist eigentlich so nicht ein Ersatz, damit sie satt werden, sondern ein Zubrot, dass sie sich vielleicht auch mal einen Kinobesuch leisten können oder andere Sachen leisten
weil
können.
Weil sie da jetzt was sparen, brauchen sie das nicht kaufen.
Genau.
So sehe aber ich das. Aber du siehst schon, wo siehst du so die Zukunft der Tafel? Oder wie siehst du das so, dass man, wo sagt, wo entwickelt sich das hin? Ist das jetzt alles so, sagst du, ja, funktioniert gut, kann so bleiben? Oder gibt es eine Vision, wo man sagt, da müsste es sich eigentlich hin entwickeln?
Also ich hoffe ja einmal, dass dieser... Na, Krieg da in der Ukraine irgendwann.
Dass die 50% keinen Grund mehr haben.
Genau. Mhm. Man sagt dann aber, dass doch ein großer Teil, ich spreche ja immer, jeden Mittwoch, ich gehe immer zu diesen Menschen und spreche mit denen. Mhm. Einige haben gesagt, warum arbeitet er jetzt nicht? Aber ich arbeite, indem ich mit diesen Menschen rede und ihnen auch ein gutes Gefühl gebe, dass sie auch gerne zu uns kommen.
Auch schambefreit.
Auch schambefreit, ja genau. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass sie wahrgenommen werden, dass sie nicht diskriminiert werden, dass wir nett zu denen sind, dass wir sie auch als Kunden betrachten und sie auch so behandeln. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Ja, und wenn das ein bisschen weniger wird, dann können wir den Einzelnen auch ein bisschen mehr geben und können uns ein bisschen mehr Gedanken darüber machen und nicht so, das muss alles ganz, ganz schnell gehen. Wir haben so viel zu tun an diesen Mittwochen, dass wir richtig auch unter Druck sitzen, weil wir holen morgens die Ware, die muss aufgearbeitet werden und am Nachmittag ausgegeben werden. Mhm. Und wenn wir nur die Ware hätten, die wir von den Lebensmittelgeschäften holen, dann würde das nicht reichen. Das heißt, wir müssen in der Zwischenzeit versuchen, aus anderen Quellen Ware zu bekommen. Es kommen auch viele Haushalte, die uns einfach Ware bringen. Das finde ich auch ganz toll. Und
ja,
auch,
das ist tatsächlich gewünscht. Auch,
ja, das ist gewünscht, ja. Die rufen mich dann auch an. Man kann mich jederzeit anrufen.
Ich fahre in Urlaub, habe noch einen Sack Kartoffeln, kann ich dir mal, sag's jetzt mal so.
Ja, ein bisschen, natürlich. Bisschen ich sage natürlich, es muss Ware sein, die essbar ist, die nicht abgelaufen ist. Wir dürfen keine Ware ausgeben, die abgelaufen ist. Ja, mal einen Tag drüber ist okay. Aber eins noch, was auch ist, am Ende des Tages bleibt auch manchmal noch was über. Wenn man nicht genau weiß, kommen diese 10 Kunden noch oder kommen die nur noch 5, dann haben wir so eine Vereinbarung mit Foodsharing. Das heißt, dann kommen die Foodsharer, die dann auch noch in ihrer Internetgruppe, in ihrer WhatsApp-Gruppe Menschen einladen. Und da arbeiten wir mit 3 Foodsharern zusammen, die dann noch den Rest abgeben. Und was dann noch übrig bleibt, das sind so Möhren, das sind noch Brote und Brötchen, das kriegen die Esel. Und der Eselmann kommt immer noch zu uns.
Wir haben noch Esel im Siebengebirge.
Und die kriegen dann das Brot und die Brötchen, die noch übrig sind.
Also es wird wirklich alles verwertet.
Alles verwertet.
Wir schmeißen nichts weg.
Wir schmeißen nichts weg, gar nichts. Mhm. Und das finde ich, bin ich auch ganz stolz drauf, dass wir das so organisiert haben.
Ja. Und ich glaube, viele, die dich jetzt gehört haben hier, die haben auch Lust, bei euch mitzuarbeiten. Ich kann mir vorstellen, da kommt jetzt ein bisschen Resonanz. Wir sind jedenfalls sehr, sehr froh, dass du da bist und kommen langsam zum Schluss. Jetzt nochmal politisch. Was denkst du, warum brauchen wir einen Politikwechsel in Königswinter?
Also ich habe jetzt ja auch durch die Tafel mit der Politik ein bisschen zu tun gehabt. Und der jetzige Bürgermeister hat uns auch besucht, hat auch eine Spende gegeben. Alles gut. Aber in der Umsetzung, in der Wahrnehmung, da habe ich ganz, ganz viele Fragezeichen, ob man das wirklich mit der Tafel jetzt auch ernst meint. Und die Heike Jüngling war die Einzige, die auch zu unserer Eröffnung gekommen ist, die sich auch mal gekümmert hat. Und ich hatte mit ihr auch damals, als die Flüchtlingssituation 2015 da war, sehr intensive Gespräche, noch in anderer Funktion. Aber da war jemand, der wirklich was bewirken will.
Da
der
hat
was
sie sich umsetzt. Absolut verdient gemacht.
Ne? Also ihre Fernsehauftritte waren legendär. Die waren legendär. Ich war
ja, aber die hat sie ja nur bekommen, weil sie hier so einen guten Job gemacht hat.
Ja, aber ich war relativ neu hier. Wohnte erst 3 Jahre hier und habe dann diese Fernsehberichte gesehen mit der Heike Jüngling. Ich war total begeistert. Habe gesagt, die Frau musst du mal kennenlernen, dann musst du mal hingehen. Habe sie auch besucht damals und war ganz angetan. Und als ich jetzt hier in die Tafel geleitet habe, ich sie eingeladen, sie ist gekommen. Also das fand ich ganz toll. Was mich hier antreibt ist, wir müssen was umsetzen, wir müssen was machen, wir müssen was tun.
Kommunalpolitik ist Umsetzungspolitik.
Kommunalpolitik ist Umsetzungspolitik und da möchte ich einen Beitrag zu leisten und ein bisschen was dafür tun, wenn es möglich ist.
Vielen Dank, lieber Johnny.
Danke dir.
Ich freue mich auf die weitere Zeit mit dir.
Alles gut.
Und das war sie, die 13. Ausgabe von Kiosk Königswinter, dem kommunalpolitischen Podcast der CDU Königswinter. Die nächste Folge hören Sie in 14 Tagen, am 14. Juni. Das ist dann Folge 14. Bis dahin müssen Sie sich mindestens einen Termin merken. Das ist nämlich am 7. Juni in Ittenbach. Da sind wir mit der CDU unterwegs. Jüngling ob Jück, nämlich in Ittenbach mit dem kompletten Team. Mit Thorsten Knott, mit Kerstin Stahl, Philipp Stahl, Michi Klingmüller und mit Franz Gasper, unserem Kandidaten für den Kreistag am 7. Juni. In Ittenbach und unter anderem darüber sprechen wir dann auch am 14. Juni in der 14. Folge von Kiosk Königswinter. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch ein schönes, restliches, langes Wochenende und bis bald.